Hallo und herzlich willkommen, die Marketing Mastermind, Staffel Nummer 3, Episode Nummer 24. Und wir machen heute weiter mit Derek. Ihr habt bestimmt die 23 schon gehört. Wenn nicht, dann macht jetzt hier Stopp. Geht auf die 23, hört euch die an, denn wir machen jetzt die Fortsetzung mit der 24 mit Derek Finke. Derek Finke ist heute unser Gast, kommen wir gleich nochmal drauf. Aber auch unsere Besetzung ist dabei, nämlich der Andreas Pfeiffer. Andreas Pfeiffer ist Heldenhelfer und hilft Kunden zu finden, zu begeistern und zu Botschaftern zu machen. Und Andreas ist Inhaber der Marketingberatung Die Heldenhelfer und ihr findet ihn unter dieheldenhelfer.de. Hallo Andreas.
Hallo Stefan, das hast du wieder super schön gesagt. Vielen Dank.
Nachdem in den letzten Episoden es ab und zu mal schief gelaufen ist, konzentriere ich mich sehr bei deiner Firma.
Gelungen.
Der Norbert ist auch da. Hallo Norbert. Norbert Schuster ist Experte für B2B-Digitalisierung im Marketing und Vertrieb und er ist Erfinder der Wasserlochstrategie und auch Inhaber von Strike2 und ihr findet ihn unter strike2.de. Hallo Norbert.
Hallo Stefan, hallo an die Runde.
Ich bin auch mit dabei, ja genau, Stefan Ponitz, ich bin Beraterexperte für digitale Marketing-Vertriebsstrategien und Inhaber von Focus E-Commerce und ihr findet mich unter focusecommerce.de. Ja, und dann ist auch unser Gast noch mit dabei, der Derek, unser Automotive Business Coach. Was das genau ist, was er da genau macht, das habt ihr in der letzten Folge schon gehört. Heute sprechen wir ein bisschen über sein Online-Marketing. Hallo Derek, wie geht's dir? Geht's dir gut?
Ja, moin. Ja, du, ich kann nicht genug klagen. Ne? Also
moin, sag mal, aus welcher Region in Deutschland kommst du?
Ja, eigentlich komme ich aus Berlin. Und da sagt man, da sagt man überhaupt nicht moin, aber ich habe viele Jahre in Niedersachsen gewohnt, in der Nähe von Celle. Und okay. Hatte, das ist ja schon Südheide, also da geht's langsam norddeutsch los. Und hatte aber einen Chef, der aus Hamburg kam und wenn du mit dem jahrelang zusammenarbeitest und der jeden Morgen moin sagt oder moin moin oder bei jeder Gelegenheit, dann hast du das irgendwann mit drin und dann
ich mag
das
dieses,
ist hängen geblieben.
Ich mag das Moin des Norddeutschen, muss ich sagen. Ich höre das, hör das sehr gerne. Norbert, ja. Andreas, wie geht's euch? Ihr strahlt, ihr zwei.
Ja, wir freuen uns auf den Austausch mit euch und das tiefere Eintauchen in das Autohaus-Business.
Ja, wir sind auch sehr gespannt. Andreas, bei dir auch alles gut?
Auch alles gut. Wenn wir Marketing-Masterminds aufnehmen, ist alles super. Und außerdem freue ich mich auch wirklich schon auf die zweite Folge mit dem Derek, weil das letztes Mal schon spannend anfing. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, ja, ob Derek Fragen an uns hat oder mal eine Meinung zu etwas hören will, weil das ist ja die Idee der Cases, die wir jetzt in der letzten Zeit vorgestellt haben, dass wir dazu auch ein bisschen Input geben. Was könnte man genauso machen? Was könnte man anders machen? Was kann man weglassen? Und ja, deswegen die Frage an Derek. Hast du da was vorbereitet?
Ja, genau. Nein, jetzt, also ganz spontan fällt mir jetzt so ein. Nein, überhaupt nicht. Also ich habe ein paar Fragen vorbereitet, aber ich würde jetzt, ich denke immer so, wir haben ja wie beim letzten Mal circa eine halbe Stunde und ich glaube, das ufert sonst aus. Ihr wisst selber, wie das ist. Da kannst du wahrscheinlich dann noch tagefüllende Dinge draus machen. Deswegen würde ich mich mal auf zwei Themen fokussieren oder konzentrieren, die ich noch nicht tue, aber die interessant für mich sind und mit denen ich mich auch immer wieder auseinandersetze, aber nicht irgendwie nicht den Schritt weiterkomme. Mhm. Das eine, und das passt, glaube ich, ganz gut in die Runde, weil zumindest bei Norbert weiß ich, dass er ja selbst auch Fachbücher geschrieben hat. Bei euch anderen beiden weiß ich es nicht. Weil das war, glaube ich, auch mal der Weg, über den Norbert und uns mal kennengelernt haben. Ja. Das war, glaube ich, Twittern für Manager, ne? War das, glaube ich.
Oh ja, das ist aber ganz lange her.
Ist schon lange
2008,
her. Genau. Ja, ja, genau. Mhm. Also das Thema Fachbuch schreiben geistert auch immer wieder in meinem Kopf rum. Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, ich habe jahrelang gebloggt und auch sehr viele Fachartikel geschrieben, schreibe ich übrigens immer noch für Fachmagazine. Und das macht mir auch Spaß, ist zwar auch teilweise anstrengend, aber am Ende macht es mir eben auch sehr viel Spaß. Und da geistert natürlich auch immer wieder die Idee im Kopf rum, daraus könntest du eigentlich auch ein Buch machen. Das muss ja nicht immer ein Buch sein mit 500 Seiten, es kann ja auch kleiner sein, aber oder es können ja mehrere Bücher sein in kleineren Bereichen oder so. Aber ich komme dann an den Punkt, überlege mir dann irgendwie sowas wie eine Agenda, bleibt aber meistens dran hängen. Dann komme ich, wie das so ist, ja, dann komme ich plötzlich, womit schreibst du denn das eigentlich? Ja? Nimmst du einfach Word, ja? Oder ey, da war doch mal irgendwo einer, der gesagt hat, da gibt es doch spezielle Autorenschreibprogramme. So, dann guckst du natürlich bei Tante Google nach und dann findest du da die Auswahl, dann findest du vielleicht noch zwei, die in die engere Auswahl kommen können. Dann siehst du bei dem einen den Preis und sagst, naja, nee, muss das schon sein, nee, muss glaube ich noch nicht sein. So, aber und dann hängst du dann und sagst, ja, aber wo fängst du nur an? Und dann klingelt dein Telefon und dann ist der Tag um. Und da stehe ich dann halt. Und die Frage ist einfach, wie kann man vielleicht mit so einem Thema einfach mal anfangen oder wo findet man anfangen oder wie sollte man vielleicht überhaupt anfangen? Was sollte am Anfang sein, um auf Deutsch gesagt damit in die Gänge zu kommen und das auch praktisch umzusetzen?
Finde ich eine total coole Frage, weil das frage ich mich nämlich auch die ganze Zeit, wie Norbert das gemacht hat, plötzlich so ein Buch aus dem Boden zu stampfen. Norbert, schieß los.
Ja, das kann niemand. Das ist Zauberei, das kann nur ich. Nee, Quatsch. Das ist Handwerk. Und du bist hier zwar in einer Runde von Spielmöpsen, die permanent sich wieder neue Mikrofone angucken und. Aber zum Thema Buchschreiben kann ich nur die Empfehlung geben, ganz state of the art, mach eine leere Word-Seite auf und fang an zu schreiben. Also alle Beschäftigungen mit irgendwelchen Tools und sonstigen Sachen, die sorgen nur dafür, dass wieder ein Jahr ohne Buch ins Land geht. Fang einfach an zu schreiben. Das haben mir die Verlage auch immer gesagt. Kümmern Sie sich nicht groß um Formate oder sowas, sondern schreiben Sie einfach. Und das genauso habe ich es gemacht. Ich fange gerne mit einer Mindmap an und überlege mir, weil ich bin halt ein alter Mindmapper und ich überlege mir dann gerne, okay, was sind denn meine Oberthemen? Was sind denn so meine Kapitel? Und wie können die Kapitel aufeinander folgen? Wie ist so ein roter Faden? Und dann fange ich einfach an zu sammeln. Okay, da gibt es das und das Thema, wo gehört es hin? Ah, das gehört zu dem Thema und. Und habe eben so meine Hauptäste, meine Unteräste und habe im Prinzip so das Inhaltsverzeichnis fertig durch die Mindmap. Und dann fange ich, wie gesagt, irgendwann einfach an zu schreiben, weil den Fahrplan habe ich durch die Mindmap im Kopf. Und den ganzen Rest, also entweder du gehst zu einem Verlag, da gibst du eh dein Skript ab und der Rest geht über das Lektorat. Oder aber du nimmst einen Dienstleister wie Books on Demand. Und da würde ich auch empfehlen, die bieten das auch an, Lektorat und so weiter. Also ich würde mich wirklich komplett erstmal auf das Word-Dokument fokussieren und würde das Ding unterschreiben.
Schreibst du der Reihenfolge nach? Also Kapitel für Kapitel oder fängst du bei irgendeinem Kapitel an, weil du gerade Lust drauf hast?
Normalerweise fange ich wirklich vorne an, aber gerade auch in Dereks Fall, weil so ähnlich geht es mir auch. Ich fange ja nie bei Null an. Ich habe ja schon immer irgendwas. Bei dir, Derek, könnten das die ganzen Blogartikel sein. Dann überlege ich einfach, was habe ich schon und fülle das Gerüst der Mindmap mit dem Text. Also man kann ja sogar in der Mindmap an einen Ast einen kompletten Text viele, viele Seiten dranhängen und dann liegt das komplette Buch in der Mindmap und dann kannst du das Ding auch nach Word konvertieren und füllst dann einfach nur noch die Lücken aus und logisch am Ende muss man natürlich noch einmal drüber gehen und gucken, dass es auch in einem Fluss dann zusammenpasst. Das wäre so meine Empfehlung dazu.
Ja, cooler Ansatz. Das war übrigens, ich glaube, auch einer der Gründe, weswegen ich mal nach solchen Autorenprogrammen geschaut hatte, weil du da eben auch Möglichkeiten hast, wirklich eben nicht nacheinander zu schreiben, sondern so wie, ach, mir fällt gerade zum Thema X was ein und dann schreibst du in dem Bereich dort einfach weiter und erst zum Schluss wird daraus ein großes Ganzes. Bis dahin sind das lauter kleine Einzelteile, die dann von dem Programm sozusagen zusammengefügt werden. Das war so der Hintergrund und dem konnte ich was abgewinnen, weil bei mir ist es auch so, auf der einen Seite verstehe ich das, dass man von vorn anfängt und sich nach hinten durcharbeitet, aber oftmals sind die Sachen ja nicht immer logisch aufeinander aufgebaut, sondern sind ja auch unabhängig voneinander die Themen und da macht es schon Sinn, unter Umständen noch zu springen, ne?
Ja, und wie gesagt, gerade in der Mindmap, da brauchst du keine riesen Einarbeitung. Da schreibst du einfach deine Hauptäste, deine Unteräste, an die Unteräste hängst du deine Texte dran. Und dann musst du dich mit so einem Tool nicht lange beschäftigen, weil wie gesagt, die Gefahr ist riesengroß eben. Ups, schon wieder ein Jahr vorbei und ich habe nicht geschrieben, sondern habe nur über Tools nachgedacht.
Ich glaube, bei so einem Fachbuch hängt es ja auch ein bisschen davon ab, an welchem Thema man gerade geistig irgendwie drin ist, ne? Wo man sagt, da lege ich jetzt los, da ist es halt manchmal irgendwie ganz gut, irgendwie im hinteren Drittel irgendwie anzufangen von so einem Buch, weil man sich mit dem Thema gerade intensiv beschäftigt hat, weil man einen Vortrag gehalten hat, weil man irgendwie beim Kunden über das Thema gesprochen hat. Und da ist man gedanklich dann irgendwie drin. Also ich finde das Thema Mindmap, ich glaube, wir hatten es auch in der Folge Kreativitätstechnik, haben wir, glaube ich, auch über Mindmaps gesprochen.
Ja.
Finde ich eigentlich wahrscheinlich ähnlich gut. Was mich allerdings noch mal interessieren würde, Derek, da würde ich gerne zurückfragen, wäre das Buch für dich, sag ich mal, ein Marketing-Tool, ein Akquise-Tool, oder wie kommst du auf das Thema Buchschreiben?
Ja, das ist natürlich auch wieder, die Frage ist ja berechtigt, logischerweise, gerade hier in diesem Podcast. Ich sag mal, der Ansatz bei mir im Kopf entsteht eigentlich weniger immer so aus Marketingfragen, ne? sondern meistens so, habe ich jetzt Lust drauf, ne? Also ich finde das Thema, ich habe ein Thema im Kopf oder mehrere, ich glaube, dazu kann man was sagen und ich glaube, ich könnte was dazu sagen, was Sinnvolles jedenfalls, und das in diese Form gießen, in dem Fall ein Buch. Und die Frage, wie bringe ich das unter die Leute oder wofür soll das eigentlich da sein oder an wen richtet sich das? Klar, das ergibt sich aus dem Thema heraus, zwangsläufig schon, ne? Bei mir wären es Themen wie Führung, Employer Branding und so weiter, also Dinge, mit denen ich auch jeden Tag in irgendeiner Form mich auseinandersetze. Damit kommt automatisch die Zielgruppe zustande, für die das irgendwie eine Rolle spielt. Das sind Führungskräfte, das sind Unternehmer, Geschäftsführer, vielleicht sogar noch HRler oder Personalmanager oder sowas. Oder Marketingmanager in Unternehmen, vor allen Dingen im Autohaus. Und für den praktisch über den Weg einen Ratgeber oder ein praktisches Handbuch oder ein Sachbuch zu schreiben. Also das wäre das eine Thema. Aber der daraus ergibt sich ja zwangsläufig die Frage, Stefan. Wenn ich weiß, ich habe ein Thema, daraus entsteht zwangsläufig ja auch die Zielgruppe oder das ist ja eng miteinander zusammengefügt. Wie bringt man so, nicht nur wie bringt man es raus, da gibt es ja sicherlich Möglichkeiten, Norbert hat schon was erwähnt, aber wie kriegst du es am Ende eben auch unter die Leute? Ne? Also ich meine, ich kann natürlich die Bücher irgendwie auf eigene Kosten, wenn ich einen Verlag habe, macht der es vielleicht, aber ansonsten, wenn ich selber publiziere, dann muss ich es ja irgendwie vorproduzieren und dann, keine Ahnung, im Briefumschlägen an die Kunden schicken oder so. Ne? Das ist ja die spannende Frage, wie geht es denn damit weiter? Ne?
Ja, ich meine, du hast halt den Vorteil, wenn du sie über einen Verlag machst, da hast du viele Arbeiten nicht. Die sind automatisch mit drin, eben halt wie Drucken und Lektorat und Grafik und so weiter. Aber vergiss, dass der Verlag irgendwie großartig für die Verbreitung sorgen wird, weil du bist einer von vielen Autoren und da passiert nicht viel aus eigener Erfahrung. Dann ist halt wirklich die Frage, ob man so einen Dienstleister wie Books on Demand nimmt, wo man ja natürlich dafür für alles bezahlt, ne? Also ich hätte gern ein Lektorat, dann bezahlt man, und ich hätte gern den Satz, dann bezahlt man. Aber du musst dir keine 500 Exemplare auf den Tisch legen, sondern die werden halt wirklich, wie der Name schon sagt, Books on Demand. Da sagst du halt für dich, komm, schick mir mal 20 Exemplare. Und wenn jemand über Amazon bestellt, dann wird das Buch eben dann gedruckt und produziert. Oder wenn du nur über dich vermarkten willst, dann genauso. Du musst also keine riesen Stückzahlen abnehmen, sondern, wie gesagt, on demand eben genauso viel, wie du jetzt dann eben gerade brauchst. Ein wichtiger Aspekt für mich ist halt, du bist dann der Autor. Also du wirst anders vorgestellt. Du hast im Pitch mit anderen Trainern, dann bist du der Trainer und Autor. Die anderen sind Trainer. Also das macht gerade in Deutschland, das ist ein Buchautor, das hat einen anderen Effekt, das hat für die Reputation eine andere Bedeutung.
Sozusagen der Doktor des Online-Marketings, ne? Es klingt einfach.
Genau.
Klingt einfach irgendwie ganz schön. Ich hatte das letztens, das fand ich ganz spannend, das von der Idee her, ich habe ein Buch zum Thema Strategie, künstliche Intelligenz und Strategien im Unternehmen habe ich gelesen. Und das ist auch im Self-Publishing wurde dieses Buch geschrieben. Der war vorher bei einem Verlag gewesen. Es hat es dann im Self-Publishing gemacht, weil er gesagt, weil er dann mit einer höheren Frequenz Updates machen kann und, sag ich mal, nicht irgendwie erstmal 500 Stück verkaufen muss, bevor die nächste Auflage kommt, weil er das, sag ich mal, jährlich updatet, dieses Buch. Da kommt jährliche Updates irgendwie rein, was ich schon mal ganz spannend finde, in Richtung Leserbindung, die dann vielleicht sagen, okay, wenn ich weiß, dass das wirklich immer im Februar, sag ich mal, die neue Version erscheint, dann hole ich mir das auch im, vielleicht als E-Book oder keine Ahnung. Was ich allerdings auch sehr spannend fand, und deswegen hatte ich eben so gefragt, ob das bei dir dann einen strategischen Gedanke irgendwie dahinter gibt. Was dem Buch anzusehen ist, zumindest wenn du aus unserer Branche kommst, ist ganz klar, da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie er letztendlich Funnel aufbaut, auch mit einem Buch. Denn hier werden ganz viel, also dieses Thema Aktualität der Inhalte, das wird in diesem Buch sehr groß geschrieben, auch in den Vorwort wird das sehr groß geschrieben. Und deswegen kann ich über QR-Codes auf die Webseite mir sehr schnell aktuelle Inhalte zu dem Buch holen. Ne? Also das heißt, er muss nicht nur jährlich updaten, sondern er kann im Prinzip diese Inhalte auch innerhalb von Monatszyklen updaten. Du hast denjenigen dann aber auf der Webseite, so, und dann hast du ihn im Funnel drin. Du hast also, sag ich mal, so eine Mischung aus Blog irgendwie und Funnel, der da existiert. Und das fand ich sehr cool, sich sowas vielleicht im Vorfeld mal zu überlegen, wenn man sagt, ich möchte das Buch nicht nur für die Reputation, so wie Norbert das eben gesagt hat, nutzen, sondern ich möchte es auch wirklich effizient als Akquisemittel nutzen, zu sagen, okay, wie kann ich das eigentlich mit meiner Webseite verbinden und was passiert denn dann eigentlich auf der Webseite? Ich glaube, das gibt's noch gar nicht so oft, dass man über das Medium Buch, sage ich mal, da so gezielt drüber nachdenkt, zu sagen, wie hole ich mir die Leute eigentlich auf die Webseite drauf und bringe sie für mich in einen Funnel dann an der Stelle rein, ne?
Ja, und ein Buch ist natürlich auch ein grandioser Redaktionsplan für Podcast und YouTube. Also ich arbeite im Moment gerade mein Buch, habe ich in Folien umgearbeitet und arbeite das jetzt komplett für meinen Redaktionsplan ein, für LinkedIn, für YouTube, für Podcast und so weiter.
Derek, du hast eben gefragt, wie bringt man es denn möglicherweise dann geschickt in den Markt rein? Ist zunächst mal die Frage, was ist der Markt? Also will ich neue Kunden, will ich Kollegen beeindrucken, will ich mehr in der Fachpresse wahrgenommen werden oder ähnliches. Eine Kollegin von mir aus München, die bringt immer mal Bücher raus und die hat einen eigenen Podcast, die hat einen eigenen Blog und sie hat entsprechend nicht nur viele Interessenten und Zuhörer und Zuschauer, potenzielle Kunden, sondern sie hat auch ein sehr gutes Netzwerk unter den Kollegen aufgebaut. Und sie fragt dann ganz konkret, dass sie sagt, ich gebe euch mal was zu lesen aus dem Buch oder ich gebe euch das komplette Manuskript, lest es euch durch und dann würde ich mich freuen, wenn ihr als Experten eure Meinung dazu sagt. Hat den großen Vorteil, wir beschäftigen uns nochmal mit dem Thema und geben ihr ein Feedback dazu. Wir geben ihr eine werblich nutzbare Aussage, die sie dann auch in ein entsprechendes Layout bringt. Und gleichzeitig bekommen wir auch eine kleine Bühne, indem sie sagt, hier, der Andreas von den Heldenhelfern, die machen Hotellerie, Gastronomie, Marketing, der hat das so und so gesehen und jemand anders macht was ganz anderes, aber eben auch aus dem Marketing. Halte ich für relativ clever. Sie lässt schon vor dem offiziellen Erscheinen ein Stück weit die Hosen runter, aber baut dadurch so einen Vorverkauf auf und das finde ich ganz geschickt gemacht.
Ja, cool. Und du kannst noch einen Schritt weiter gehen, du kannst die Leute dann auch einladen, in deinem Buch ein Interview zu platzieren, so habe ich das gemacht, der Andreas ist in meinem Buch drin, der Stefan ist in meinem Buch drin und dann hast du die Chance, wenn die Kollegen und Kolleginnen ganz lieb sind, dass die das toll finden und deshalb halt auch dein Buch nochmal promoten, weil sie Teil deines Buches sind.
Ja. Klar, wir waren so stolz darauf, dass wir nichts anderes mehr gepostet haben.
Ja. 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 Eigentlich alle Exemplare, die Norbert über Amazon verkauft hat, waren Affiliate von Andreas und mir.
Ja, natürlich.
Haben wir alle draufgeschickt auf Amazon.
Ja, muss man mal ganz klar sagen. Ne?
So kann man auch reich werden. Ne?
Als Affiliate stimmt. Oder als Autor?
Sowohl als auch.
Gut. Derek, du bist ja jemand, der zum Teil relativ druckreif auch sprechen kann. Also man merkt dir deine Schreiberfahrung an, auch so, wie du sprichst.
Danke.
Jetzt ist die Frage, in was für einem Stil könntest du dir denn dein Buch vorstellen? Und ich frage aus einem bestimmten Hintergrund, weil Norbert hat beim letzten oder vorletzten Buch einen Stilwechsel vollzogen und ist weg von diesem sehr seriösen Fachbuch Ton hin zu einer Tonality, die so ein bisschen eher seinen Seminaren oder seinen Vorträgen auf großen Summits hat. Mhm. Hast du da schon so eine Vorstellung, wie das rüberkommen soll? Also wie du als Type auch, als Marke in deinem Buch rüberkommen willst?
Ja, es sind, glaube ich, zwei Sachen, die, also das eine ist genau das, was du sagst, wie stelle ich mir das vor? Das ist das eine. Und das zweite ist ja das, was vorhin Stefan fragte, wer soll eigentlich die Zielgruppe sein, wenn du so willst, nicht? An wen richtest du dich eigentlich? Und ich glaube, mit allzu akademischem, mit allzu akademischer Tonalität wirst du in der Zielgruppe, ich bin ja im Autohandel unterwegs, nicht viel reißen können. Das sind alles Praktiker. Da gibt es genügend Akademiker unter den Leuten, also so ist das nicht. Aber ich glaube, die Atmosphäre, in der die tätig sind, da geht es nicht akademisch zu, sondern da wird eben auf Deutsch gesagt angepackt. Und so musst du, glaube ich, auch auf die Leute zugehen. Also das kommt mir auch zu Pass, weil ich bin auch eher derjenige, der vielleicht eher den lockeren Umgangston pflegt. Ich kann das auch anders, ich kann auch anders schreiben, das ist alles nicht das Problem, aber leichter fällt es mir schon, ich sag mal, so zu sprechen oder so zu schreiben, wie ich spreche am Ende. Und das wäre dann auch sicherlich mein Ansatz. Also eher in kleineren Häppchen, also keine dicken Schinken auf Deutsch gesagt, so sehe ich, so stelle ich, was ich stelle mir auch mal den vor, den Unternehmer im Autogewerbe, im Automobilgewerbe, der hat kaum Zeit, der muss sich da irgendwas für rausschneiden. Und wenn ich dem dann 200 Seiten Schinken hinlege und sage, hey, guck mal hier, und dann ist da noch alles mit, weiß ich nicht, mit McKinsey-artigen Tabellen und Gedöns und Beratergeschwafel, ich glaube, das, da kommst du nicht weit. Ne? Dann lesen die Leute 10 Seiten und sagen, ja, ist sicherlich interessant, aber ja, das, und dann sind die in ihrem Tagesgeschäft verschwunden. Und ich glaube, wenn du kannst sie anders einfangen, deswegen auch die Idee zu sagen, Mensch, dann lieber so kleinere Ratgeber, die vielleicht ein bisschen dünner, ein bisschen kleiner sind und das Thema kompakter umfassen, weil in so einem Buch, glaube ich, so alles kannst du eh nicht schreiben, also dann werden es ja Romane, und dann lieber mehrere von solchen kleineren Sachen machen und sagen, es gibt eins zum Thema X, eins zum Thema Y, eins zum Thema Z, so, die sind klein und praktisch, und wenn du dazu Fragen hast, und das ist das, was ich glaube, Norbert war es eben auch schon sagte, es gibt schon einige Autoren, die gerade, oder nee, Stefan war es, glaube ich, es gibt ja einige Autoren, die schon anfangen, mit QR-Codes in den Büchern zu arbeiten, frei nach dem Motto, und das hier ist ja der kompakte Teil, wenn du es genauer wissen willst, dann geh doch mal dahin, da bekommst du vielleicht noch eine Checkliste zum Download, die dann auch regelmäßig aktualisiert wird und so hast du die Verbindung zwischen gedrucktem Werk und dann eben auch der Online-Welt, die du dann regelmäßig pflegen kannst, und ich glaube, solche Sachen würden mir schon liegen, also das in die Richtung würde ich das eher denken.
Ja, ich glaube, da muss man einfach die Entscheidung treffen. Ist es ein Lehrwerk? So nach dem Motto, dass es irgendwann das Standardwerk in der Hochschule irgendwie ist, oder richtet es sich irgendwie an den Praktiker, ne? Ja. An der Stelle. Also das ist.
Ja. Ich bin selbst kein Akademiker, also da würde ich mir nicht anmaßen wollen, Werke zu schreiben, die dann eher für die akademische Praxis geeignet sind. Also das.
Ihr müsst ja auch nicht. Letztendlich kommt es ja auf die Zielgruppe an, ne?
Also,
haben wir ja schon echt jetzt ganz oft hier gesagt, ne? Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und so ist es bei dem Buch auch. Die Frage ist, wer soll damit arbeiten? Und wenn, sag ich mal, mein Gefühl würde mir jetzt auch sagen, in einem Autohaus, das sind sehr die Praktiker, da möchte man keinen akademischen Hintergrund haben, sondern man möchte wissen, was kann ich morgen umsetzen, irgendwie von dem, was ich da lese, ne?
Ja.
Derek, hast du noch ein Thema dabei?
Ja,
10 Minuten haben wir noch für ein Thema.
Ja, okay, dann gehen wir da rein. Also beim letzten Mal habe ich ja schon kurz anklingen lassen, was so meine typischen Kanäle sind, ja, mit denen ich unterwegs bin. LinkedIn im Online-Marketing,
Podcasten. Link, Blog, Podcast, genau, das hat
es. Ja, genau. Also das sind ja mehr oder weniger die Bereiche. Darüber hinaus, und da ist immer die Frage, wie kannst du Kunden akquirieren? Ne? Und so, ich meine, Coaching, Beratungsgeschäft geht ja auf Basis Vertrauen. Deswegen halte ich persönlich in diesem Geschäft wenig von Kaltakquise. Also ich rufe irgendwen an und sage, guten Tag, mein Name ist Fink, ich hätte Ihnen ganz gerne Coaching verkauft. Jetzt mal ein bisschen platt dargestellt. Halte ich nicht für zielführend oder für einen sehr, sehr langwierigen Prozess. Und der Charme bei den Online-Medien ist ja, dass die Leute dich schon mal irgendwie beschnuppern können und ein Gefühl dafür kriegen, wer bist du, wie tickst du und talala. Jetzt gehe ich ja neben den Online-Sachen durchaus auch wieder auf stattfindende Branchen-Events. Da bin ich ja auch im Regelfall vor Ort, kenne ja auch viele Leute. Da kommt man immer wieder ins Gespräch, ja, das ist ganz nett, aber bislang kann ich nicht sagen, dass ich da mit Tonnen von Visitenkarten nach Hause gehe und dann bloß noch abtelefonieren muss und die Aufträge reinfliegen. Da passiert immer mal was, aber das ist jetzt nicht so, dass du sagst, oh, das ist ja richtig toll, ne, wo da richtig viel kommt. Die Frage ist, vielleicht eure Erfahrungen, ihr seid ja in einer ähnlichen Situation als Freelancer oder Agenturinhaber oder als Berater oder Coaches. Wie kann man abseits der Kanäle, die eben schon beschrieben sind, gibt es vielleicht noch Ideen, wie man irgendwie an Kunden kommen kann, / wie kann man zumindest anfangen, in den Weg reinzukommen, um Kunden sozusagen in den Kanal zu bekommen, ne? Also dass du irgendwie dir eine Pipeline aufbauen kannst.
Also das Thema Events, was du eben angesprochen hast, halte ich nach wie vor für vielversprechend. Heißt jetzt nicht die Empfehlung, buch dir einen Messestand und zeig dein Portfolio auf einer Messe, sondern eher versuche als Experte reinzukommen für eine Podiumsdiskussion, für ein Vorabinterview in einer Fachzeitschrift oder ähnliches, dass Leute dann schon wissen, okay, wenn ich mit dem persönlich sprechen will, dann muss ich auf die Veranstaltung gehen. Und da ist er dann auch. Aber ich bin schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen angeteasert, dass da was Spannendes kommen könnte. Und die Erfahrung haben wir, glaube ich, alle schon gemacht. Man kennt uns oft nicht über die klassischen Werbekommunikationskanäle, sondern weil man uns schon wo gesehen, gehört oder gelesen hat. Das hilft und das hat uns damals bei den Heldenhelfern auch wirklich, das war ein Türöffner, dass wir uns an die Seite eines großen Verbandes in der Branche gestellt haben und dort eben Seminare, Webinare gegeben haben, Vorträge in Arbeitsgruppen gehalten haben. Und ich erinnere mich immer noch an einen Moment, wo wir zu einem für uns neuen Kunden kamen und wir kommen da rein und die eine Teilnehmerin in der Runde guckte uns an und sagt, Ihre Gesichter kenne ich doch, Sie sind doch da von den Heldenhelfern. Ich habe Sie letztens in unserer Branchenzeitschrift gesehen und habe ein Interview mit Ihnen gelesen. Und da habe ich gemerkt, okay, das funktioniert, das ist eine Art Vorverkauf.
Mhm. Ich würde die Themen kombinieren wollen, weil du hast ja eben relativ smart geschildert, dass du deinen Content filetieren würdest und dann könntest du mit gated und ungated Content spielen. Das heißt, du könntest ein kleines Büchlein nehmen als ungated Content. Wenn du dann zum Beispiel jemand kontaktierst oder kontaktieren lässt und sagst, guten Tag, Herr Autohausinhaber, ich will dir nichts verkaufen. Aber ich habe hier einen tollen Leitfaden für Sie zu dem Thema. Das müsste dann halt ein Thema sein, was wirklich spannend ist. Und dann kannst du in diesem Ungated, heißt, würde für dich ein bisschen Porto kosten und jemand, der anruft, dann kannst du das verteilen und kannst in dem Ungated Content zum Beispiel einen Link reinbauen zu einem Gated Content. Das würde auch zu unserer letzten Folge passen, weil du ja sagtest, ich mache viele Aktionen, aber ich weiß letztendlich nicht so genau, was funktioniert und wie, wo sie herkommen. Wenn du dir einen Lead-Magneten baust und den anbietest, dann hast du das Thema First Action und Last Action. First Action wirst du nicht immer, wie der Stefan das letzte Mal das auch gesagt hat, wirst du nicht immer genau benennen können. Wo war der jetzt überall? Was hat er alles von mir konsumiert? Aber die Last Action ist immer klar, oh, guck mal, der kommt jetzt von LinkedIn auf mein Gate und fordert diesen Lead-Magneten an. Wie viel kommt von LinkedIn? Wie viel kommt von Google? Wie viel kommt aus meinem Buch, das ich vorher in der Aktion verteilt habe? Und damit kombinierst du die Sachen mit deinem kleinen Buch, wo natürlich dann aus dem kleinen Buch auch noch mehrere kleine Bücher werden können, die Reihe. Aber du nutzt, ich würde mir so das erste kleine Buch würde ich wirklich als Lead-Magnet in Kombi mit einem Online-Lead-Magneten bauen und so das Thema Gated und Ungated damit spielen, damit du A, die Leads generierst, aber B, auch messen kannst. Natürlich nicht immer völlig genau, aber einigermaßen messen kannst, wo kommen die Leads her. Da kann der Stefan, glaube ich, noch mal Stunden dazu erzählen, wie man das wirklich messbar macht und analysiert. Aber das so in der Richtung würde ich vorgehen.
Mhm. Super. Danke. Also ich sehe es ja so ein bisschen, also alles richtig gibt ja immer, es gibt ja nie den einen Weg, der richtig ist und alle anderen sind falsch, sondern man muss ja immer so ein bisschen den Weg finden, der auch zu einem passt und der für einen selber sympathisch ist, den man irgendwie auch gehen kann. Ich zum Beispiel bin jemand, der extrem stark auf das Netzwerk setzt, ne? Also Netzwerkmarketing an der Stelle, weil ich auch, so wie du es eben auch gesagt hast, Derek, ich empfinde mich ja auch als Berater, als Coach, als Trainer, Inhouse-Trainer. Und da ist das Thema Vertrauen ist extrem wichtig an der Stelle. Ich würde auch nie kalt akquirieren. Das ist mir ganz weit weg. Also ich fühle mich auch nicht wohl dabei beim kalt akquirieren. Ich würde es aber auch nicht tun. Und deswegen setze ich auch auf Empfehlungen. Da ist schon dieses Grundvertrauen erstmal da. Also einmal Vertrauen den Empfehlungsgeber, aber auch den Empfehlungsnehmer. Beide müssen ja irgendwie ein Vertrauen zu mir haben. Und da ist ja die Frage, die man sich ja vorher mal überlegen kann, was bei mir immer ganz gut funktioniert und auch funktioniert hat und immer noch funktioniert, ist, welche Branchen, welche Geschäftsmodelle haben denn A, die gleichen Kunden wie ich? Und B, wenn es noch ein bisschen besser geht, wer ist in der Wertschöpfungskette, die ich beim Kunden habe, bei mir vorgelagert? Ne? Also an wen kann ich mich da andocken an der Stelle? Also ich kann das mal für mich zum Beispiel machen, ich kenne jetzt deine Branche zu wenig, das kannst du viel besser identifizieren. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass für mich ja letztendlich erstmal alle mittelständischen Unternehmen spannend sind, die in irgendeiner Form Online-Marketing machen. Wer hat die gleichen Kunden für mich? Das sind Agenturen. Agenturen haben auch Kunden, die Online-Marketing machen. Jetzt habe ich aber zum Beispiel mit Marketing-Agenturen zu große Schnittmengen, dass wir im Wettbewerb sind. Aber ich habe überhaupt keine Schnittmenge mit Webagenturen. Und das sind für mich super Multiplikatoren. Webagenturen bauen Webseiten und können mich dann, sage ich mal, für die Vermarktung dieser Webseite im Nachgang empfehlen. Das heißt, das ist so eine vorgelagerte Stufe in der Wertschöpfungskette bei den Kunden, die optimal für mich passt. Und die sind auch super Empfehlungsgeber für mich. Und ich bemühe mich auch sehr, einen guten Draht zu meinen Agenturen da an der Stelle letztendlich zu halten, weil umgekehrt natürlich auch im Online-Marketing immer wieder Tasks auftauchen, die ich meinen Agenturen irgendwie geben kann. Insofern ist das eine riesen Win-Win-Situation, ohne dass wir da über irgendwelche Provisionen oder sowas sprechen müssen. Das finde ich immer ein bisschen komisch, weil dann sind wir weg von dem Vertrauensthema, finde ich, ne? Also wenn man nur empfiehlt wegen Provisionen, dann hat das nicht viel mit Vertrauen zu tun. Aber das wäre vielleicht eine Idee, wo man mal nachdenkt, wer ist in meiner Wertschöpfungskette eigentlich noch vor mir und hat die gleichen Kunden wie ich und kann ich mich mal mit denen irgendwie vernetzen, ne? Kann ich da im Prinzip mir ein Netzwerk aufbauen.
Das ist so ein Stück weit auch das BNI-Modell, ne?
Genau, also beim BNI, sag ich mal, geht's noch ein bisschen weiter, wo man dann sagt, das ist ja, sag ich mal, da versucht jeder jeden irgendwie zu empfehlen. Das ist so ein bisschen noch unsystematisch, also es ist systematisch als Empfehlungsnetzwerk, aber ein bisschen unsystematisch, wer empfiehlt denn jetzt hier wen? Ne? Da empfiehlt der Online-Marketing den Schreiner und der Schreiner empfiehlt irgendwie das Autohaus und das Autohaus wiederum empfiehlt irgendwie den Glaser, keine Ahnung. Ne? Also da empfiehlt jeder jeden irgendwie so ein bisschen. Ich würde da noch mit noch mehr System dran gehen und wirklich, sage ich mir, speziell meine Multiplikatoren identifizieren und mich mit denen ganz speziell vernetzen. Im Prinzip ist ja das, was Andreas gesagt hat, macht er für seine Branche ja auch. Da hat er sich halt jetzt nicht irgendwie die Firma rausgesucht, sondern er hat sich einen Verband rausgesucht, der genau seine Kunden bedient an der Stelle und nutzt den Verband letztendlich als Multiplikator oder als Plattform, ne?
Ja. Sowas kannst du auch selber aufbauen. Also, weil man hat nicht immer den Verband passend dazu oder hat, es gibt den Verband, aber man hat den Zugang nicht. Man, das kennst du ja, du kommst ja aus der Welt, Derek. Aber man kann auch sowas machen, dass man selber so ein Format aufbaut. Also, ich versuche gerade das Thema Account-Based Marketing in Deutschland viel mehr zu platzieren. Da gibt es einen Haufen englische Sachen dazu. Foren, Gruppen und Kommunikation auf Englisch, aber es gibt noch relativ wenig auf Deutsch. Und bin gerade dabei, da ein eigenes Forum aufzubauen, wo ich die Leute dann anspreche und sage, ich will dir nichts verkaufen, aber ich will mal mit ein paar Chefs von Autohäusern eine Talkrunde aufbauen, einen Stammtisch aufbauen, Roundtable aufbauen, wo wir uns einfach nur regelmäßig austauschen auf Augenhöhe. Ich hätte dich gerne dabei, hast du Lust? Und du kennst ja die Branche super gut. Ich glaube, dass du ruckzuck 3-4 Leute, die einen guten Namen haben, dabei hättest. Und die sind wieder der Magnet, um die anderen auch dazu zu holen. Und dann bist du der Moderator dieser Runde. Dann musst du nicht mehr verkaufen, weil ganz einfach beim Kaffee oder beim Smalltalk, wie auch immer, werden die dich von selber ansprechen.
Ja, klasse. Ich glaube, das hilft mir. Das höre ich mir nachher oder nicht nachher, aber wenn ihr es dann draußen habt, gerne nochmal an.
Ich finde es ja immer wieder spannend, wenn wir so unsere Folgen machen. Ne? Deswegen finde ich auch diese Staffel so spannend, wenn wir jetzt auch mal mit ganz anderen Gewerken und Branchen irgendwie zu tun haben. Aber es geht mir ja auch so. Ne? Wir sprechen in der Folge und ich gehe raus aus dieser Folge und denke mir, wow, das war ganz schön clever, was Norbert gesagt hat. Oder wow, Andreas hat ganz schön Impulse gegeben. Es ist immer dieser Austausch, ist ja immer irgendwie spannend. Also es freut mich, wenn's dir Derek was gebracht hat, wenn du den einen oder anderen Impuls auch mitnehmen konntest.
Nehme ich sicherlich einiges mit raus. Wie gesagt, jetzt hier, das musst du jetzt mal noch rekapitulieren nachher nochmal und dann in Ruhe nochmal nachhören und dir dann Gedanken machen. Aber ich glaube, das wächst schon. Und wie gesagt, das ist ja mal das Kuriosum, ne? Da bist du selbst Berater und Coach und kümmerst dich auch um Themen wie Marketing und Strategie. Und dann stehst du da und sagst, aber wie komme ich eigentlich selber an den ganzen Kram? Ne? Also beim Kunden erzähle ich immer, wie die Welt funktioniert, ein Stück weit jedenfalls. Aber selber stehst du da und sagst, da bist du ein Stück weit wie blockiert, ja, und kommst irgendwie da nicht weiter oder vielleicht nur bis zu einem bestimmten Punkt, aber dann fehlt dir dann, oder mir zumindest, oftmals ja, weiß ich nicht, der Einfall, die kreative Idee, die ich sonst bei meinen Kunden ständig habe, aber die mir bei mir selber dann einfach irgendwie nicht kommt. Ne? Also das ist, deswegen ist, glaube ich, so ein Austausch immer ganz gut hier.
Ja, ich verrate dir mal ein Geheimnis, Derek. Ja. Wir sind eigentlich hier kein Podcast. Wir sind eine Selbsthilfegruppe. Und nebenbei nehmen wir das auch noch auf und veröffentlichen das. aber jetzt im Ernst. Also ich empfinde das als extrem angenehm und hilfreich und schön, mit dem Stefan und mit dem Andreas zwei Kumpels zu haben, mit denen man sich auch wirklich austauschen kann. Und da geht es mir genauso wie dir, dass man einfach betriebsblind ist und dann kommt vom Stefan ein super Impuls oder vom Andreas ein super Impuls, dann machen wir mit dem Andreas einen Stuhlkreis und dann ist die Welt wieder in Ordnung.
Ja, cool. Ja, vielen Dank auf jeden Fall.
So, und bevor wir jetzt hier in der Selbstbelobigung irgendwie enden mit dem Podcast und nur noch jeder sagt, was er den anderen so toll findet, nur übrigens, ich halte mal fest, Andreas hat noch nicht gesagt, wie toll er uns findet, aber das kriegen wir vielleicht noch hin.
Das bekommen wir auf alle Fälle noch hin, aber ich habe auch noch was anderes noch nicht gesagt.
Oh, okay, ja, lass es.
Kreativitätstechniken.
Ah, okay.
Du hast vorhin gesagt, welche Episode war es. Wir könnten da auch mal so ein Gewinnspiel draus machen, aber ich sag's euch einfach. Staffel 2, Episode 12, haben wir zu Kreativitätstechniken ganz viel gesagt und unter anderem auch die Mindmaps besprochen.
Andreas Bob Andrews Pfeiffer, ich bin immer wieder erstaunt, was du für ein Archivwissen hast hier bei uns. Sehr schön, gut, dann machen wir noch eine Runde Picks. Habt ihr alle Picks mitgebracht? Ich sehe fleißiges Nicken. Komm, wir fangen heute mit unserem Gast an, mit dem lieben Derek. Derek, was hast du denn für einen Pick dabei?
Ja, ich, wie gesagt, wir hatten es ja eben schon, Buchschreiben, so die Idee, ne? Das Datensammeln, Norbert hat das Thema Mindmap erwähnt, kommt ja auch aus der Ecke, kann mich in den Sinn. Ich selbst arbeite auch mit Mindmaps, so ist es nicht, aber ich nutze eben oftmals eben auch noch andere Hilfsmittel. Früher war das mal Evernote, heute nutze ich meistens OneNote von Microsoft, weil ich eben mit der Office Suite hier jahrelang schon arbeite. Das ist ja am Ende nichts weiter als ein digitales Notizbuch, dass du eben alles Mögliche vom Bild, also über Bilddateien, über Grafiken bis hin zu Videos als auch Text und auch Audios einspeichern kannst. Kannst das praktisch wie mit Überschrift und Unterüberschrift und Kapitel dann eben hinterlegen und verschlagworten, wenn du willst, und immer wiederfinden. Also es ist eigentlich eine tolle Idee, zumal OneNote, glaube ich, sogar kostenlos ist. Man muss nicht unbedingt Microsoft-Kunde sein, um das zu nutzen. Es ist simpel, einfach, ohne großartige Anforderungen in dem Sinne. Und es ist auch plattform- und systemübergreifend nutzbar. Das heißt, du kannst dein OneNote, also das Programm auf deinem Rechner, synchronisieren, zum Beispiel mit der App auf deinem Handy. Und kannst auch unterwegs irgendwelche Sachen da reinsprechen oder raufschreiben, die du dann eben später dann wieder in deinem anderen, auf deinem anderen Gerät einfach wiederfindest. Ja, ist eine gute Hilfe. Ein sehr umfangreicher gelber Zettel, würde ich sagen. Sehr umfangreicher Post-it. Ne?
Absolut. Ich glaube, es ist wirklich eines, also OneNote, es war ja auch immer super, hatten wir ja auch schon mehrmals als Pick, haben wir auch schon viel drüber gesprochen, über OneNote. Evernote. Aber OneNote, glaube ich, ist auch sehr, sehr universal. Also auch was so Strukturierung und sowas angeht, fand ich das auch immer sehr schick. Man braucht halt, es stimmt, es ist kostenlos. Voraussetzung ist aber trotzdem, glaube ich, Microsoft-Account. Den brauchst du.
Ja, immer. Den brauchst du immer bei dir.
Den geht's nicht. Ja. Gut, dankeschön, Derek. Norbert, was hast du denn dabei?
Endlich mal wieder ein Stück Audio-Hardware. Wenn ihr gescheit aufnehmen wollt, was auch immer, in einem Meeting oder eben auch Podcast oder sowas, dann empfiehlt sich immer ein gutes Mikrofon. Gutes Mikrofon hat in der Regel einen XLR-Anschluss und dann braucht ihr noch ein Stück Hardware dazwischen. Und mich hat immer so abgeschreckt, diese tollen Boxen mit tausenden von Knöpfen, wo ich wusste, okay, Schuster, du wirst keine Ahnung haben, wo du an welchem Knopf was drehen musst. Und habe dann das Elgato Wave XLR entdeckt, das nur einen einzigen Knopf hat und nur zwei Buchsen hat, nämlich einmal XLR und einmal USB-C, um das Ding am Rechner anzuschließen. Und dann gibt es ein großes Drehrad, wo man den Eingangspegel pegeln kann, die Lautstärke für den Kopfhörer, und das war's. Super easy, kein Stress, einfach nur anschließen, hat bei mir sofort funktioniert. Meine Empfehlung heute.
Sehr schön. Das simplifiziert so ein bisschen dieses ganze Audio-Equipment, was ja echt nicht ganz unproblematisch ist, wenn man nicht aus der Welt kommt, ne? Plötzlich will man podcasten, dann wird mit solchen Dingen wie XLR irgendwie und Phantomspannung und was weiß ich beschmissen und weiß gar nicht so richtig, was soll ich denn damit eigentlich anfangen. Sehr gut, ja. Schöner Pick. an der Stelle. Dankeschön. Andreas, was hast du?
Ich hatte letztens die Aufgabenstellung auf dem Tisch für eine Präsentation und für einen Workshop kleine Piktogramme zu Piktogramme zu verwenden in verschiedenen Farben. Und ich habe zwei Mankos dabei. Bei den verschiedenen Farben kommt mir in die Quere, dass ich farbenblind bin, zumindest ausgesprochen rot-grün-blind bin. Und bei der Zeichnerei kommt mir in die Quere, dass ich es nicht kann. Also ich bin einfach kein Illustrator oder kein Zeichner. Und jetzt wollte ich aber trotzdem schöne, passende Piktogramme dazu finden und bin auf eine kostenlose Online-Software gestoßen, die heißt AutoDraw, also automatisches Zeichnen. Und AutoDraw bietet ein weißes Blatt Papier. Ich zeichne dort die Form, wie ich sie mir vorstelle, also ein Propeller, ein Bumerang, eine Spirale, eine Zielscheibe oder ähnliches. Und dann schlägt er mir aus einer Bibliothek, und zwar einer sehr großen Bibliothek, alle möglichen Formen vor, die dem ungefähr entsprechen, was er glaubt, erkannt zu haben, was ich da gezeichnet habe. Und wenn ich dann da draufklicke, ersetzt er meine Zeichnung genau mit dem entsprechend sauber gezeichneten, in der Wunschfarbe illustrierten Symbol. Finde ich total praktisch und für alle die, die jetzt wie ich auch nicht so unbedingt gut zeichnen können, sicherlich eine Hilfe für alle möglichen Dinge, für Webseite, für E-Books, für Präsentationen und ähnliches.
Siehst du, cooler Tipp. Das hätten wir auch noch in unserer Extra 19, wo wir über KI gesprochen haben, mit aufnehmen können, weil es die KIs natürlich auch inzwischen machen. Ne? Wenn du denen so eine handgeskribbelte Zeichnung gibst, malst ein Schiffchen irgendwie mit einer kleinen Insel und dann kriegst du ein ordentliches Bild oder gar ein Foto, wo genau so ein Schiff mit Insel in dieser Perspektive irgendwie drauf ist. Das funktioniert inzwischen ja auch sehr gut. AutoDraw, sehr schön. AutoDraw.com, schauen wir uns an. Ja, ich habe auch noch einen Pick dabei. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, wir sind schon so lange hier mit dem Podcast unterwegs. Es sind jetzt 8 Jahre, wie viele Jahre sind es? 8 Jahre, 9 Jahre, ich weiß. Es ist wirklich
8 Jahre.
Lange und ich glaube, ja. Ich habe den Pick schon mal irgendwann gebracht. Ich pick es aber einfach nochmal, weil es etwas ist, was mich jeden Tag irgendwie immer wieder begeistert und wo ich jeden Tag sehr zufrieden bin, dass ich das irgendwann für mich gefunden habe und nutze. Und zwar ist das Daylight, wie Tageslicht, also hinten L-I-T-E. Und bei Daylight geht's um CRM, so ein bisschen eigentlich in Norberts Gebiet. Ne? Es ist ein CRM-System, speziell für die Mac-Umgebung. Also gibt's nicht für Windows, das gibt's wirklich nur auf Mac, aber dafür gibt's das dann auch auf meinem iPad, auf meinem iPhone. Und ich muss sagen, es gibt so viele Plugins, so viele Erweiterungen, so dass ich inzwischen irgendwie alles mit diesem CRM machen kann. Also synchronisiert sich natürlich irgendwie über alle Geräte. Es ist aber auch so, dass ich das mit Webformularen koppeln kann und die Daten dann automatisch bei mir im CRM irgendwie landen. Ich habe das ganze Thema Abrechnung, kann ich da drin machen. Ich kann meine Abrechnung-Tools, meine Buchhaltungstools, kann ich alle damit konnektieren. Natürlich, das ist schon ein bisschen was, wenn man es einmal aufbauen will, da hat man schon ein bisschen zu tun, aber wenn es dann mal läuft, dann ist es wirklich cool, weil ich bin jemand, der sehr schnell den Überblick verliert und das ist mir zum Beispiel so Picks wie Derek das gemacht hat mit OneNote oder auch Evernote oder sowas, war für mich immer so kontextlos, wenn ich da so Notizen reinspreche. Ich brauche immer meinen Kontext und der Kontext sind Projekte oder Kunden oder Personen und deswegen bin ich in so einer CRM-Welt irgendwie sehr gut aufgehoben und es funktioniert da sehr gut, integriert sich schön in die ganze Mac-Welt, in die ganze Apple-Welt. Daylight von iOSExpert.biz.
Oder? Sehr cooler Tipp, habe ich auch schon mal damit gearbeitet, kann ich nur bestätigen.
Genau. Ja, wir hatten, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, das ist auch schon ein paar Jahre her.
Ja, schon ein paar Jahre her, ja.
Beim Schnitzel, sehr gut. Ja. Sehr schön, ja, dann sind wir am Ende. Derek, vielen, vielen Dank, dass du uns 2 Folgen begleitet hast mit deinem Thema, mit deinem Business, wir über deine Fragen gesprochen haben. Freut mich auch wirklich ausgesprochen, dass da der ein oder andere Impuls vielleicht für dich dabei war, aber auch vielleicht für euch da draußen. Sagt uns einfach mal, wie es euch gefallen hat. Schreibt uns eine Bewertung. Erzählt mal, wie gefällt euch denn dieses neue Format, wenn wir uns hier andere Branchen mal mit reinholen in den Podcast und mal ausführlich über diese Branchen und deren Vertrieb und Marketing sprechen. Hinterlasst uns da gerne Bewertungen oder kommt zu uns in die Facebook-Community. Da könnt ihr Regen schreiben. Oder ich habe auch gesehen, Norbert betreut auch immer noch unsere LinkedIn-Gruppe. Auch dort findet ihr uns in der LinkedIn-Mastermind-Gruppe. Norbert guckt ein bisschen skeptisch. Doch, das macht er schon. Ich war letztens drin gewesen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu, sehen uns in 14 Tagen
Und? Zwei Sachen würde ich noch reinwerfen wollen.
Ja, Norbert, komm, mach bitte.
Einmal, Derek, wenn du irgendwas gemacht hast, umgesetzt hast, hast Feedback für uns, dann laden wir dich gerne wieder ein, sag Bescheid, wenn du Erfahrungen mit den Sachen gesammelt hast. Mhm,
super, danke.
Und nochmal an alle Hörer, wenn du auch mal ein Derek sein willst, dann melde dich einfach mit deinem Case, mit deinem Beispiel, dann komm auch gerne mit deinen Fragen zu uns in den Podcast.
Super, sehr schön. Dann sagen wir Tschüss und freuen uns auf nächstes Mal. Norbert?
Bleibt hellhörig.
Andreas?
Bleibt neugierig und heldenmutig.
Der Derek?
Ja, vielen Dank nochmal an euch und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Und auch von mir viel Erfolg bei allem, was ihr tut. Bis dann. Ciao, ciao.